Und jetzt habe ich Christian Schmidt im Gespräch. Und das ist ein Fanzinologe, würde ich sagen, ein großer Fanzin-Sachkundiger und auch Autor der Magisterarbeit Punk-Fanzins in der BRD 1977 bis 1980 zur Entstehung eines Szenemediums und seinen kulturellen Bedeutungen. Das wurde an der Humboldt-Universität in Berlin, glaube ich, als Magisterarbeit veröffentlicht. Du bist auch Zinmacher selber gewesen und auch Betreibender des Zin Mail Orders Flatline Imperium in Weilheim, glaube ich, wo ich auch immer mal ein Fanzin damals in den, glaube ich, 90er Jahren, bild ich mir einen, bestellt habe. Heute bist du auch Vertreter für ein kleines Zine-Sortiment in der Buchhandlung Trift in Leipzig. Was war denn dein erstes Fanzine? Mal vorausgesetzt, dass alle auch wissen, was ein Fanzine ist, denn das setzen wir jetzt einfach mal so ganz dreist voraus. Was dich inspiriert hat, dich für die Dinger zu interessieren, und beschreib das mal vielleicht, um ja dann vielleicht dann doch zu erklären, was ein Fanzine ist.
Also ich bin, da muss ich noch ein bisschen was vorausschicken, ich bin so Anfang der 90er Jahre, habe ich meine Jugend Weilheim in Oberbayern verlebt, und da gab es eine relativ große, anwachsende subkulturelle Szene um Bands wie No Twist, und da gab es tatsächlich schon Fanzines, bevor ich welche gemacht habe, und meine Banknachbarin in der Schule, die war schon ein bisschen älter und hing mit den Leuten von No Twist rum, und in deren Dunstkreis ist ein Fanzine erschienen, das hieß Brennende Fenster. Und das war tatsächlich die Nummer 2, irgendwann, ich weiß nicht, 91, 92 oder so. Das erste Fanzine, was ich in Händen hielt. Und das habe ich dann nämlich bestellt. Ich wusste gar nicht, wie man das ausspricht und was das eigentlich ist. Und ich habe auch fast nichts drin verstanden, weil es alles so Spezialwissen war und ich in meinem jugendlichen Dasein noch gar nicht so richtig Bescheid wusste über irgendwelche Bands, die da eben drin vorkamen, weil das nirgendwo anders eben vorkam. Das waren alles Bands, die ich nicht kannte. Und das hat mich aber damals so fasziniert. Das war wie so eine Geheimsprache, die es zu entschlüsseln gilt. Und gleichzeitig war aber auch klar, das kann man eigentlich auch einfach selber machen. Und dann habe ich selber ein Heft rausgegeben, eigentlich erstmal über so Weilheim und Umgebung und diesen ganzen Klüngel, den es da damals gab. Und das hieß Flatline, aus dem dann später dieses Flatline-Imperium geworden ist, der Fanzine-Vertrieb. Und Fanzine, soll ich kurz noch was dazu sagen vielleicht?
Klar. Niemand weiß, was ein Fanzine ist, denke ich.
Okay. Also Fanzine, der Begriff selber kommt eigentlich, entsteht so in den 1930er, 40er Jahren in den USA in der Science-Fiction-Szene und beschreibt halt von Fans von Science-Fiction für andere Fans von Science-Fiction hergestellte Hefte, wo die Geschichten veröffentlicht haben oder bekannte Geschichten aus professionellen Magazinen diskutiert haben und einfach auch Kontakte hergestellt haben. Und so ist da so ein Fandom tatsächlich entstanden. Und in Abgrenzung eben zu diesen professionellen Magazinen, die sich Prozines nannten, hat man sich dann eben Fanzine genannt. Genau, Fan von Fan Magazine. Und das ist dann in alle möglichen anderen Szenen übergesprungen über die Jahrzehnte, und in verschiedene Länder hat sich das verbreitet.
Für dich ja eine besondere Rolle hat eben auch Punk gespielt, Punk-Fanzines. Dann natürlich, du hast das jetzt auch so ein bisschen geschildert, dass du erstmal von lokalen Fanzines ausgegangen bist, Brennende Fenster und dein eigenes, das hatten ja eine lokale Reichweite, eine lokale Bedeutung auch. Ab wann hast du dann vielleicht auch überlokal sozusagen Fanzines wahrgenommen? In München gab es das Howl, glaube ich, zum Beispiel. Das, genau. Davon habe ich ausgegangen. Das war aber schon ein sehr großes Fanzine, schon allein vom Format DIN A3. Und andererseits war es auch sehr verbreitet. Das gab es schon in Kassel im Plattenladen zu kaufen. Also hat sich das dann ausgeweitet, deine Wahrnehmung?
Genau, also zum einen war natürlich in dem Brennende Fenster Fanzine, gab es schon auch Besprechungen von anderen Fanzines. Aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, wie ich an die rankomme. Und in Landsberg, diese Szene dort, um so Hausmusik, das Label, die waren halt auch sehr verbandelt mit Weilheim. Da gab es damals einen Platten, oder den gibt es immer noch, einen Plattenladen, der heißt Diski. Und der hatte in so einer Grabbelkiste irgendwo in der hintersten Ecke so Ausgaben vom Zapp und von Howl und ich weiß gar nicht mehr noch was für alle anderen Fanzines, also schon größere in der Zeit, und die habe ich dann gekauft für billig Geld, und so habe ich das dann langsam gecheckt, dass es da ein ganzes Netzwerk auch gibt. Genau.
Also dein Interesse war entfacht, und irgendwann hast du auch einen Zine-Mail-Order, nämlich das eben genannte Flatline-Imperium, betrieben, was sich wahrscheinlich auch aus deinem eigenen Fanzine heraus so entwickelt hat. Ja, was für Zines waren das dann in diesem Mail-Order? Also du hast dann Fanzines sozusagen für andere verkauft, eben wahrscheinlich auch auf Konzerten oder so, aber eben auch per Post. Und war das dann auch der Anfang vielleicht für eine eigene riesige Szenensammlung? Weil das waren ja dann schon wahrscheinlich ziemlich einige Hefte, die du da hattest. Ich glaube, ich habe auch da mal Hefte bestellt und das war dann schon eine ganze Menge an Auswahl.
Ja, also es ist irgendwie so angewachsen, ganz organisch. Also es war natürlich, wie das immer so ist, man tauscht Hefte, also Fanzines gegen andere Fanzines. Und dann plötzlich hat man da irgendwie 10 Stück von einem, von irgendeiner Ausgabe da. Und das wächst dann so langsam an. Und man hat halt, ich hatte erst noch so ein paar Platten auch in der Verkaufskiste, aber das war, fand ich dann irgendwie zu langweilig irgendwie auf die Dauer. Und Fanzines hatten halt nicht so viele Leute sozusagen verkauft zu der Zeit. Und so fing es erstmal an, so klassische Fanzines, eigentlich so Hardcore, Indie, ja, so in dem Bereich hatte ich ziemlich viele, die aber auch schon ein bisschen politischer waren oder auch ein bisschen persönlichere Geschichten drin hatten. Und dann hat sich es aber dann irgendwann nach ein paar Jahren so ein bisschen verlagert hin zu also einer sehr großen Diversität, würde ich mal sagen, Queerzines, Perlines, also so Personal Zines, die halt eigentlich eher so über den Alltag von verschiedenen Leuten geht und auch so ungewöhnliche Einblicke zum Beispiel ins Leben von Menschen, die krank sind zum Beispiel oder die zum Beispiel Fuß beim Trainhopping verloren haben und darüber schreiben. Und das hat mich fasziniert, so neue Einblicke in so neue Welten zu kriegen, die ich nicht so kannte. Und das ist tatsächlich einfach angewachsen über die Zeit. Tatsächlich war das dann ziemlich viel irgendwann. Und ich weiß gar nicht, wie viel, also ich habe die nie gezählt oder so, aber ich habe dann auch die ganze Sammlung irgendwann ans Archiv der Jugendkulturen sozusagen abgegeben.
Hast du in der Zeit auch andere so Mail-Orders? Es gab ja zum Beispiel in Mainz DLR, Destructive Language for the Riot, auch ein Fanzine-Mail-Order, aus dem dann, aus einem Teil davon ist auch der Ventilverlag dann hervorgegangen. Dann gab es auch noch so Fanzine-Bibliotheken, die auch per Fernleihe funktioniert haben. Ich glaube auch irgendwo in Bayern. Hast du sowas auch wahrgenommen damals?
Also ich habe noch ein bisschen DLR mitgekriegt, aber das war dann so die letzten Ausläufer. Ich habe eher so Summersault mitbekommen, das war aus Bremen und war eher so in dieser neuen Emo-Core-Szene, die sich so Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre herausgebildet hat. Und der hat tatsächlich auch nur rein Literatur und viel Fanzines auch im Vertrieb gehabt. Das war so ein Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Es gab gar nicht so viele. Ich hatte immer so das Gefühl, der Staffelstab wurde so weitergegeben und ich habe halt eine Weile lang sozusagen war ich halt so eines der wenigen Wien-Vertriebe oder so mit dem Flatland Imperium, das halt bestand. Und als ich aufhörte, gab es aber dann auch schon wieder ein paar andere. Also das ging immer irgendwie so weiter.
Ja. Du hattest dann ja auch Fanzines da im Vertrieb, die halt woanders herkamen, eben nicht aus Bayern, sondern aus den USA und von anderen Orten. War das dann auch so ein riesiges Kommunikationsding, dass du vielen Leuten Briefe geschrieben hast und halt auch von vielen Orten heraus, von vielen Orten eben Dinge dann erhalten hast?
Ja, ja, absolut. Also das funktioniert ja auch. Also was weiß ich, habe viel Maximum Rock'n'Roll mir die Kritiken, Zine-Kritiken durchgelesen oder damals auch noch das Heart Attack, was so eine Institution war. Und dann wiederum natürlich in den Heften, die ich dann bekommen habe, habe ich natürlich auch noch weitere andere entdeckt. Also es war ja die Prä-Blog-Zeit oder so, da fing das vielleicht gerade so langsam an mit so Blogger-Geschichten. Und da gab es halt nur diese Informationen, Hefte, andere Fanzines, über die man dann wiederum auf andere Fanzines gestoßen ist. So, genau. Und da habe ich wirklich viel Briefe geschrieben in der Zeit. Und das gab schon auch immer wieder so abenteuerliche Situationen. Damals habe ich auf dem Land gewohnt und ich meinte, ich will hier... Ich musste ja dann Bargeld auch in die USA schicken. Das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich das per Einschreiben Luftpost nach USA schicken wollen. Und das war so eine meine kleine Post in so einem Edeka auf dem Land. Und die waren völlig überfordert damit, wie viel das kostet und so. Und dann kamen natürlich die Zines mit so einem riesigen Seesack dann an irgendwie. Das war für die auch total, die waren immer ganz fasziniert, wenn ich da vorbeigekommen bin. Und ja, genau.
Ja, man kann sich da auch kaum noch reindenken, weil dann ja auch das Computerzeitalter in den frühen 90ern so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Es gab ja so Fanzines wie Factsheet 5 zum Beispiel, von dem ich ein paar Ausgaben habe. Die haben dann in so einem ziemlich dicken Heft halt nur Fanzines besprochen. Sowas gab es halt in den USA dann auch noch. Und ich weiß gar nicht, was dann im Computerzeitalter, als das Internet dann populärer wurde, daraus geworden ist. Die wären natürlich leicht übertragbar auf dieses Internetzeitalter. Aber dann sind sie natürlich auch kein gedrucktes Heft mehr. Und das war auch ein Teil der Faszination natürlich von diesen Sachen. Und ist vielleicht auch ja so ein Punkt, der als nächstes verschiedene Generationen eben von Zines, haben die Zines das denn überlebt jetzt, diesen Wandel, dass halt jetzt im Computerzeitalter eben Blogs oder so auch ja ganz leicht diese Rolle übernehmen können? Was denkst du, haben Fanzines das gut überstanden, dieses Problem, dass man eben eigentlich keine Fanzines mehr braucht, wenn man ja auch einen Blog machen kann?
Also ich glaube so, wenn man Fanzines als so Informationsquelle für zum Beispiel Konzerte oder aktuelle Informationen, was weiß ich, aktuelle Plattenbesprechungen etc., da haben sie natürlich schon so ein bisschen ihren Status verloren, weil das Internet einfach schneller und billiger ist, da Dinge zu veröffentlichen, ganz klar. Aber also was ich schon festgestellt habe, ich fand es wieder erstaunlich, wie viel Punkzines in den letzten, ich sag mal so 3-4 Jahren veröffentlicht wurden. Also und da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie doch so ein, ich glaube, da bekommt das Zine im Zeitalter sozusagen seiner Digitalisierungsmöglichkeiten auch nochmal, ist nochmal anders aufgeladen. Das ist halt doch was, was man so in die Hand nimmt, was halt irgendwie persönlich auch daherkommt, als jetzt irgendwie so ein Blog-Eintrag und was man halt auch irgendwie so sammeln kann tatsächlich. Das klingt jetzt blöd, aber man kann das halt so irgendwie bewahren, für sich aufheben, kann immer wieder reinschauen und so. Und das Netz selber, gerade dann auch sowas wie Social Media, Instagram und so weiter, ist halt sehr so ein Mahlstrom. Da taucht halt mal eine Information auf und ist wieder weg irgendwie. Und das ist halt so ein bisschen, ja, bleibt irgendwie so ein bisschen länger.
Das Internet hat dann vielleicht auch so einen Wert der Fanzines als Kunstform nochmal verstärkt, wie genau auch Kassetten ja noch nicht tot sind zum Beispiel. Und zum Beispiel habe ich so dreieckige Fanzines oder ja ganz experimentelle Fanzines halt. Und das ist ja auch dann was, was eigentlich immer noch durchs Internet nicht abbildbar ist. Ja, vielleicht mal zur Gegenwart, was sind die unverzichtbaren Fanzines der Gegenwart für dich oder gibt es sowas überhaupt, Fanzines, die dich heutzutage noch faszinieren und beschreib vielleicht mal, was das dann ist, was dich daran fasziniert?
Also ziemlich gut finde ich zum Beispiel tatsächlich das Ostsaarzorn-Zine. Das wird auch von jemandem aus Leipzig mit herausgegeben. Das hat einfach einen unbestechlichen Humor. Musste ich sehr viel lachen an vielen Stellen. So ein Punk-Zine. Ist auch verbandelt mit der Band. Mit der Band Ostsaarzorn. So heißt die, glaube ich. Das finde ich einfach, das hat halt sowas wie so ein lustigen Brief an mich oder sowas. Also weil es so, als wäre das halt ein Bekannter, mit dem man halt so ein bisschen schnackt per Brief und das hat einfach sowas Persönlicheres, Aufgeladenes. Und was ich auch richtig gut finde, ist das Isidor-Fanzine. Das ist so in der Nähe von Eichstätt, glaube ich, kommt das her. Und das hat auch so eine bunte Mischung an so interessanten, tatsächlich sehr heterogenen Musikgeschmack und trotzdem auch irgendwie so eine, hat halt auch was sehr Eigentümliches und es gibt halt da viel Spannendes für mich zu entdecken. Ich glaube, wenn so Sachen in Fanzines auftauchen, die ich schon kenne, finde ich es eher langweilig. Und für mich muss das halt immer irgendwie tatsächlich wie so ein Fenster, wie halt das erste Fanzine, das ich auch tatsächlich gelesen habe, wie so ein Fenster zu irgendwas Neuem sein oder so, was ich noch nicht kenne und mich irgendwie überraschen. Genau. Das wären jetzt so die zwei, die ich wirklich gut finde und echt empfehlen kann.
Hast du noch Kontakte eigentlich zu dann den doch weiter entfernten Fanzines in den USA oder so zum Beispiel?
Also indirekt. Also ich bestelle mal ab und zu Sachen für die Verkaufskisten in der Drift-Buchhandlung. Und da, das funktioniert aber eigentlich alles inzwischen über so Instagram und ganz viel. Oder halt irgendwelche Etsy-Shops oder so, wo ich dann ab und zu mal gucke. Also was ich auf jeden Fall immer noch regelmäßig habe, aber das läuft eher indirekt über einen Vertrieb, das ist das Comet Bus und das finde ich wirklich bis heute einfach eins der besten Punk-Scenes, die es gibt. Also Aaron, der das macht, der macht es halt, glaube ich, seit 1981 und und ist eigentlich fast schon sowas wie ein Literat eigentlich eher und beschreibt halt ganz sweet irgendwelche lokalen Punk-Szenen, die man halt nicht kennt, aus auch einer Rückschau und irgendwelche absurden Momente und die er so erlebt hat. Und ja, das ist immer irgendwie spannend und witzig und nachdenklich irgendwie geschrieben. Ja.
Das ist ja auch eine mögliche Mischung eben Literatur und Fanzine. Und du hast ja auch dich wissenschaftlich damit beschäftigt, wie zu Anfang schon erwähnt, hast auch beim Archiv der Jugendkulturen in Berlin mitgewirkt. Kannst du deren Fanzine-Sammlung beschreiben mal oder was du da gemacht hast?
Also ich habe da verschiedene Sachen im Archiv der Jugendkulturen gemacht, aber vielleicht spreche ich erstmal über die Sammlung selber. Also das Archiv der Jugendkulturen gibt es so seit rund 25 Jahren inzwischen und von Anfang an sammeln die halt Fanzines oder Zines aus den verschiedensten Jugendsubkulturen, was weiß ich, auch politischen Communities etc. Und das fing natürlich an mit so klassischen Punk-Fanzines, Science-Fiction-Heften, weil das ist der Ursprung tatsächlich auch so ein bisschen in Deutschland ab den 50er Jahren. Aber auch Skinhead-Fanzines, Gothic, Techno-Magazine, die so Halb-Fanzines auch sind. Haben auch jetzt sozusagen eine relativ große Sammlung an Queer-Zines inzwischen und eben eher so politische oder Per-Zines ganz unterschiedlicher Art gesammelt. Also die frühesten Hefte kommen so aus dem 50er Jahren, eben Science Fiction. Und der Großteil der Hefte ist wahrscheinlich schon so die Punk-Szene, relativ gut abgedeckt von Anfang an bis heute, würde ich sagen. Und was aber wirklich wächst, sind diese Art-Zines, Queer-Zines und eben diese Per-Zine-Geschichte, die man gar nicht so richtig irgendwie fassen kann, weil das so unterschiedliche oder so eine Bandbreite an Themen hat. Genau. Und insgesamt sind das, ich würde mal sagen, zwischen 20.000 und 25.000 Heften oder so. Genau.
Ja, da zittern die Finger eines jeden Fanzinologen, wenn er da auch seltene, rare Exemplare vielleicht aus dem Jahr 1978 aus Düsseldorf oder was auch immer in die Hände kriegt. Und auch kann ich ganz gut nachvollziehen. Jetzt ist der Anlass dieses Gesprächs auch ein morgiges Scene-Fest im Japanischen Haus hier in Leipzig, im Leipziger Osten. Vielleicht so ein bisschen mit einem Schwerpunkt auf Kunst-Scenes der Gegenwart. Ja, was ist das überhaupt, dieses Scene-Fests? Und kannst du davon was erzählen? Also das ist ja auch was, eine Sache, die vielleicht immer noch existiert und auch durchaus populär ist, so Fanzine-Feste sozusagen.
Ja, also der Begriff Scene-Fest, der taucht irgendwann, glaube ich, in den 2000er Jahren auch für mich als täuscht, so in den USA tatsächlich, wo viele Entwicklungen, was Scenes angeht, eigentlich so zuerst anfangen, weil es einfach so eine große Szenerie gibt. Glaube ich auch durch Fact Sheet 5 bedingt, die halt da eben so eine ganz eigene Kultur draus gemacht haben aus Scenes und nicht nur die Fanzines sozusagen, die an den einzelnen Kulturen hängen oder Subkulturen, sondern die sind selbst inzwischen eine Kultur geworden. Und ich glaube, dass eins der ersten Scene-Feste müsste irgendwann 2011 dann in 2011 in Berlin gewesen sein. Aber es gab davor schon auch so Fanzine-Treffen, die halt sehr szenebezogen waren. Also in Düsseldorf beziehungsweise in Neuss gab es schon, ich glaube, 94, 95 so Fanzine-Treffen. Und Und dann gab es das immer mal wieder alle paar Jahre, aber jetzt findet das tatsächlich relativ regelmäßig statt. Und dieses Scene-Fest im Japanischen Haus, das gab es schon letztes Jahr, das hat das erste Mal stattgefunden. Ich konnte da leider nicht dabei sein und bin mal sehr gespannt, wie das morgen ist. Es war wohl auch relativ viel los, glaube ich, im letzten Jahr, habe ich gehört. Und bin mal gespannt, was da so ist. Genau. Und es wird aber noch ein zweites Scene-Fest geben. Und zwar vom 16. bis 18. September in Leipzig, nämlich im Pögehaus, das ich zusammen mit den Leuten vom Moshpit-Fanzine, vom Osterzorn-Fanzine und vom Femtrail mache. Und das heißt Rock, Paper, Scissors und ist ein Symposium, wo wir eher so, da geht es viel eher um so ein bisschen Treffen und natürlich auch so Messe, die da stattfinden wird. Und es gibt aber auch ein quasi so eine Art Zehnkampf im DIY-Contest mäßig, wo so ein Tackern, der schnellste Tacker oder Tackerin wird gekürt und am Ende soll der Golden Stapler verliehen werden. Genau. Also es wird auch ein bisschen lustig werden, glaube ich.
Möglichst schnell die richtige Seitenreihenfolge hinkriegen. Daran erinnere ich mich auch noch, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich habe dann Drucker, Offset-Drucker gelernt, aber die richtige Seitenreihenfolge bei einem Fanzine hinzukriegen, wenn man darin noch ungeübt ist, kann durchaus kompliziert sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das waren jetzt ja schon einige Fragen. Du hast im Trift auch einen kleinen Fanzine, eine kleine Fanzine-Abteilung eingerichtet. Was hast du da so für Fanzines? Und ja, vielleicht können wir da doch ein bisschen Werbung machen, denn das ist ja auch ein nicht sehr kommerzielles Projekt, würde ich jetzt sagen.
Genau, also das ist eigentlich zustande gekommen. Da ist auch der Link zum Archiv der Jugendkulturen. Es findet alles Vierteljahr im Archiv ein Sien-Klatsch statt. Das ist wie so ein Kaffeeklatsch für Sien-Leute, wo man einfach so vorbeikommen kann und halt Leute kennenlernen kann. Und weil ich es schade fand, dass es da irgendwie keine so Verkaufskisten gab oder so, oder wo man halt aktuelle Seeds herbekommen kann, habe ich dann einfach wieder angefangen, so einen kleinen Distro quasi zu starten. Und da das aber nur natürlich viermal im Jahr stattfindet, fand ich es irgendwie bescheuert, die Kisten da nur viermal im Jahr aufzustellen. Und deswegen habe ich dann mit der Drift ausgemacht, dass wir da einfach die Kisten auch auslegen können oder halt da aufstellen können. Und das ist eine ganz bunte Mischung. Mir war es total wichtig, dass ich versuche, so ein sehr heterogenes Programm so zusammenzustellen, von wirklich so Punk-Scenes, auch ganz lustigen, infantilen, was weiß ich, Heavy-Metal-Fan-Scenes. Es gibt zum Beispiel so ein Fußball-Kunst-Scene, das finde ich auch sehr lustig. Aber auch sowas wie so ein Kunstheft von Menschen mit Beeinträchtigungen, wie sie die Corona-Krise zum Beispiel erlebt haben. Oder sowas wie von Skaterinnen so ein Foto sehen. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt und kann man einfach mal vorbeikommen zu den Öffnungszeiten von der Drift und sich einfach mal das anschauen. Genau. Ich glaube, so muss man in den Händen halten, die Hefte, sonst kann man die nicht so richtig verstehen.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall und die Faszination wird euch auch durchaus entfaltet, wie ich auch selber feststellen konnte, beim mehrmaligen Durchwühlen dieser Fanzine-Kiste. Wirst du auch morgen bei diesem Zine-Fest da mit deiner Kiste anwesend sein, oder?
Nee, leider nicht, weil ich werde zwar da sein, aber nicht mit der Kiste, weil ich schaffe das morgen nicht. Genau,
ja,
ich
werde nur Besucher vorbeikommen, genau. Dann also bei dem Zine-Fest wann ist das nochmal, dieses Zine-Fest, was du geplant hast im Pökehaus?
Das ist vom 16. bis 18. September, wir sind jetzt gerade noch in der Planung, einfach mal auf Flyer, Plakate achten, ich glaube, das kriegt man dann schon mit.